את כל חוקותיו ומצוותיו אשר אנוכי מצווך, אתה ובנך ובן בנך כל ימי חייך ולמען יאריכון ימיך. ושמעת ישראל ושמרת לעשות אשר יטב לך ואשר תרבון מאוד כאשר דיבר אדוני אלוהי אבותיך לך ארץ זבת חלב ודבש. שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושתננתם לבניך ודיברת.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Serie Höre Israel. Wir wollen gemeinsam eines der am meisten unterschätzten biblischen Bücher studieren und entdecken, was das Buch 5. Mose uns heute in dieser letzten Zeit ganz besonders zu sagen hat. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und euch gemeinsam mit uns auf diese Reise begebt durch ein Buch, das nicht selten vernachlässigt wird, aber das, wie ich glaube, ganz besonders uns zur Erweckung, zur Reformation und zur Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu vorbereiten möchte. Heute wollen wir in einem Prolog uns zunächst einmal Gedanken machen, warum dieses Buch so wichtig ist und warum es sich lohnt, so intensiv das Buch 5. Mose zu studieren. Das Thema heute ist der Prolog, ein Buch für unsere Zeit, und wir werden auch die ersten 5 Verse schon mal studieren und hineingehen und zu sehen, wie dieses Buch eingeleitet wird. Bevor wir aber damit beginnen, wollen wir Gott bitten, dass er durch seinen Heiligen Geist uns die Wahrheit zeigt, dass er uns führt und dass wir erkennen, was dieses Buch uns persönlich, mir und dir, lieber Freund, liebe Freundin, zu sagen hat. Und dazu wollen wir gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass wir uns jetzt Zeit nehmen dürfen, dein Wort zu studieren, ein Buch, das es ganz besonders in sich hat, das Buch 5. Mose. Und wir möchten dich bitten, dass du unsere Gedanken führst und lenkst auf die Dinge, die besonders wichtig sind für uns, dass du ganz persönlich zu uns sprichst und dass vor allem wir lernen, dich so zu lieben, dass wir wirklich diesen Bund mit dir erleben, von dem das ganze Buch spricht. Wir möchten dich bitten, dass du jetzt alle Störende fernhältst und dass wir dein Wort so verstehen können, wie du es gemeint hast, im Namen Jesu. Amen. Ein Mann war damit beschäftigt, sauber zu machen. Nicht zu Hause, sondern an dem heiligsten Ort, den es überhaupt gab im Land Israel. Nachdem der Tempel über Jahre hinweg vernachlässigt worden war, weil der ehemalige König ein schlimmer Götzendiener war, war der Befehl nun unter dem neuen König ergangen, dass man das Heiligtum wiederherstellen sollte. Und das bedeutete, dass man es sauber machen musste, dass man dort nach Dingen auch suchen musste. Und im Zuge dieser Reinigungs- und Suchaktion passierte etwas, was die Geschichte des Volkes Israel nachhaltig beeinflusste. Wir lesen in 2. Chronik 34 und dort Vers 14 und 15. Als sie aber das Geld herausnahmen, das zum Haus des Herrn gebracht worden war, fand der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn, das durch Mose gegeben worden war. Eine Schriftrolle wird im Tempel entdeckt. Eine Schriftrolle, ein Buch, das mit Gesetzen voll ist und das von Mose geschrieben worden ist. Kaum hat er es gefunden, lesen wir weiter hier, da ergriff Hilkia das Wort und sprach zu Schaffan, dem Schreiber: Ich habe das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn gefunden. Und Hilkia übergab Schaffan das Buch. Eine beeindruckende Szene, ein biblisches Buch, das verloren gegangen war, das vergessen worden war, ist quasi fast zufällig, möchte man meinen, auf den ersten Blick, aber mit Sicherheit war es Gottes Führung, die diesen Menschen hier geleitet hat. Ein Buch, das wiederentdeckt worden ist im Haus des Herrn, im Tempel, und das jetzt einen besonderen Dienst dem Volk erweisen sollte. Denn wir lesen im selben Kapitel einige Verse weiter, in Vers 18. Da berichtete Schaffan, der Schreiber, dem König und sprach: Der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schaffan las daraus dem König vor. Als also dieses Buch vorgelesen wird, da passiert etwas Beeindruckendes. Der König, sein Name ist Josia, ist tief bewegt und getroffen von den Worten dieses Buches. In Vers 19 heißt es: Und es geschah, als der König die Worte des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Es war nicht einfach nur eine nette Lektüre, etwas, was vielleicht intellektuell befriedigen würde, sondern das Hören der Worte dieses Buches bewirkte echte Reue und wirkliche Buße. Höre Israel ist nicht umsonst der Titel unserer Serie. Und König Josia, der hörte auf die Worte und sie trafen ihn ins Herz. Aber damit nicht genug. Im selben Kapitel, Vers 29 und 30 heißt es: Da sandte der König hin und ließ alle Ältesten von Juda und Jerusalem zusammenkommen. Und der König ging hinauf in das Haus des Herrn und mit ihm alle Männer von Juda und die Einwohner von Jerusalem, die Priester, die Leviten und das ganze Volk, groß und klein. Und man las vor ihren Ohren alle Worte des Buches des Bundes, das im Haus des Herrn gefunden worden war. Der König war der Meinung, dass dieses Buch ihn nicht nur selbst persönlich irgendwie angesprochen hatte, sondern dass jeder es hören musste. Er hatte den inneren Drang, dass die Botschaft dieses Buches allen im Volk bekannt gemacht werden sollte. Interessanterweise spricht der Text hier von dem Buch des Bundes. Und damit können wir eingrenzen, welche Schrift von Mose hier gemeint ist. Es gibt ein Buch von Mose, das am Ende tatsächlich so einen feierlichen Bundesschluss zwischen dem ganzen Volk und Gott beinhaltet. Das ist das Buch 5. Mose, ganz am Ende. Die letzten Kapitel, die werden auch heute noch das Bundesbuch genannt. Es war dieser Teil, dieser letzte Abschnitt des Buches 5. Mose, der hier wiederentdeckt worden war und der so eine gewaltige Wirkung auf den König und dann auch auf das Volk gehabt hatte. Der König hatte schon seit einiger Zeit begonnen, Reformationen in seinem Leben und auch im Volk voranzutreiben, doch dieses Buch gab der ganzen Angelegenheit einen ganz neuen Impetus, eine ganz neue Qualität. Dieses Buch wurde wiederentdeckt. 5. Mose zur Zeit von Josia brachte eine Erweckung und Reformation, und was für eine. Im nächsten Kapitel sehen wir die gigantischen Auswirkungen dieser Wiederentdeckung von 5. Mose. Wir lesen dort: Es war aber kein derartiges Passa in Israel gefeiert worden seit der Zeit des Propheten Samuel. Das war viele Jahrhunderte früher gewesen, der Prophet Samuel. Josia war jetzt Jahrhunderte nach Samuel gewesen. Und keiner der Könige von Israel hatte ein solches Passa veranstaltet. Das heißt, unter allen Königen, auch unter David und unter Salomo, war es niemals zu einem solch geistlichen und solch an der Bibel orientierten Passa gekommen, wie unter Josia, nachdem das Buch 5. Mose, insbesondere der Schluss dieses Buches, wiederentdeckt worden war. Und hier heißt es dann, wie es Josua es hielt mit den Priestern und Leviten und mit ganz Juda und mit allen, die von Jerusalem anwesend waren, auch mit den Einwohnern von Jerusalem und so weiter und so fort. Wir finden also hier ein Buch, das vernachlässigt worden war. Es wird wiederentdeckt, es wird sofort als das erkannt, was es ist, nämlich als ein bedeutendes Buch. Es wird vorgelesen, es bewirkt echte Reue, tiefe Bekehrung beim König. Es wird an dem ganzen Volk gepredigt und es kommt zur größten Erweckung und Reformation in der gesamten alttestamentlichen Geschichte des Volkes Israel. Und das hat bleibende Wirkungen hinterlassen. Für einen treuen Juden war das 5. Buch Mose in der Spätzeit des Volkes Israel etwas ganz Besonderes. Treue Juden hatten dieses Buch sogar auswendig, komplett auswendig gelernt und zitierten gerne pro Tag ein Kapitel daraus. Nun ist 5. Mose ja jetzt nicht unbedingt ein Buch, das sich vielleicht leicht auswendig zu lernen lässt, weil sich auch vieles wiederholt, wie wir sehen werden. Aber trotzdem hatten Israeliten erkannt, dass dieses Buch eine besondere Bedeutung hat, die man auch dann erkennen kann, wenn man sich ein bisschen mit der Verwendung des Buches 5. Mose im Neuen Testament beschäftigt. Da fällt vor allem die berühmte Geschichte von Jesus in der Wüste auf. Nachdem er getauft worden war, so sagt es die Bibel, ist er vom Geist in die Wüste geführt worden, um, wie es dort heißt, vom Teufel versucht zu werden. Es sollte sich also zeigen, dass seine Taufe und das Kommen des Heiligen Geistes nicht nur ein emotionales Erlebnis waren, sondern dass er tatsächlich auch unter den größten Anfechtungen nach wie vor Gottes Sohn war und ein sündloses Leben leben würde. Und als er dort in der judäischen Wüste 40 Tage lang gefastet hatte, 40 Tage und 40 Nächte, trat letztendlich dann der Satan in Lichtgestalt zu ihm und hat ihn dreimal versucht, wie wir aus den biblischen Berichten in Lukas 4 und Matthäus 4 wissen. Interessant ist die Antwort, mit der Jesus jede einzelne Versuchung ganz deutlich ablockte. Wir finden das in Matthäus 4, in Vers 4, 7 und 10. Das heißt, er beantwortete und sprach, es steht geschrieben. Vers 7, da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben. Und man hat zu Recht bemerkt, dass hier Jesus mit der Bibel argumentiert und durch das Wort Gottes der Versuchung widersteht. Was aber noch interessanter ist, ist, wenn man sich vor Augen führt, woher diese Zitate stammen. Denn alle drei, in Vers 4, 7 und 10, alle drei Zitate stammen aus dem Buch 5. Mose. Es ist also nicht übertrieben, wenn man sagt, dass Jesus in der Wüste die Versuchungen des Satan für die Menschheit mit dem Buch 5. Mose abgeblockt hat. Jesus war Sieger, er überwand den Teufel, die Sünde, durch dass er 5. Mose, und das ist sehr wichtig, auswendig kannte. Es war in seinem Herzen. Er musste nicht erst lange nachschlagen. Er kannte dieses Buch in- und auswendig. Und in der größten Not wurde es ihm zur Hilfe. Allein das sollte uns schon mehr als motivieren, uns mit dem Buch 5. Mose genauer zu beschäftigen. Wenn dieses Buch die größte Erweckung und Reformation in der Geschichte Israels bewirkt hat, wenn dieses Buch Jesus gedient hat, den Satan mit jeder Versuchung, die er kam, mit der Satan kam, zu widerstehen, dann können wir alle, egal wo wir uns auf unserem geistlichen Lebensweg befinden, können wir alle etwas von diesem Buch lernen, dann ist für uns alle das Buch 5. Mose enorm wichtig. Jesus ist später mal gefragt worden von einem Schriftgelehrten, der, so sagt es die Bibel, ihm eine Falle eingestellen wollte. Welches ist das größte Gebot im Gesetz? Also welche Stelle in der Tora ist die wichtigste von allen? Und Jesus gab eine interessante Antwort in Matthäus 22 und dort Vers 37 und 38 lesen wir. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot, ein Zitat direkt aus 5. Mose 6. Und wir werden uns noch ausführlich damit beschäftigen. Für Jesus war das Wichtigste, was man in der damaligen Bibel, das heißt im Alten Testament, finden konnte, ein Kernsatz, ein Schlüsselsatz aus dem Buch 5. Mose. Und er sagt da noch weiter, und das ist ja recht bekannt auch, und das Zweite ist ihm vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Also dieses zweite Gebot ist aus 3. Mose zitiert, und Jesus sagt, an diesen beiden hängen eigentlich all die Aussagen der Propheten, alle Aussagen der Könige und der Psalmen und alles das, was das Alte Testament hergibt, lässt sich zusammenfassen. Nun, auch in den Schriften des Neuen Testamentes dann finden wir die Verwendung von 5. Mose als etwas ganz Besonderes. Zum Beispiel lässt sich hier der Römerbrief zitieren. Paulus, der ja ein ausgesprochen guter Kenner des Alten Testamentes war, schreibt hier in Römer 10, als er die Frage der Gerechtigkeit aus dem Glauben und die Frage der Gerechtigkeit aus dem Gesetz diskutiert, die beiden miteinander vergleicht, da lesen wir ab Vers 6 in Römer 10, aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen, oder wer wird in den Abgrund heruntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Hier paraphrasiert und dann zitiert Paulus wiederum aus 5. Mose. Und zwar, wie wir noch sehen werden, aus dem letzten Abschnitt, aus diesem Bundesbuch, das zur Zeit von Josia im Tempel gefunden worden ist. Und Paulus verwendet diesen Abschnitt aus dem Buch 5. Mose, einem Buch, das für die meisten Bibelleser vor allem eine Gesetzessammlung zu sein scheint, um die Gerechtigkeit aus dem Glauben zu illustrieren, im Gegensatz zur Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Also Paulus sagt mit anderen Worten, wenn du wirklich die Gerechtigkeit aus dem Glauben verstehen willst, die ja auch in den Paulusbriefen, im Römerbrief zum Beispiel, ganz wichtig ist und zentral ist für den christlichen Glauben, dann verweist Paulus als Begründung dafür auf das Buch 5. Mose, auf eine ganz besondere Stelle, die wir dann in einer späteren Folge natürlich ausführlich unter die Lupe nehmen wollen. Auch Ellen White hat einiges zu 5. Mose zu sagen. Wir wollen hier nur einige kurze Zitate uns anschauen. Zum Beispiel sagte sie, wir machen nicht genügend aus 5. Mose und auch aus 2. Mose. Diese Bücher berichten von Gottes Handeln mit Israel. Gott nahm die Israeliten aus der Sklaverei und führte sie durch die Wüste zum verheißenen Land. Und wenn man sich diesen ersten jetzt anschaut, dann möchte man meinen, von beiden Büchern, 2. Mose und 5. Mose, wird sicherlich, wenn etwas mehr über 2. Mose gepredigt und über 2. Mose steht, aber 5. Mose ist echt stiefmütterlich behandelt worden und das muss sich ändern. Weiteres Zitat aus dem Bibelkommentar. Da heißt es hier, das Buch 5. Mose sollte von denen, die heute auf Erden leben, sorgfältig studiert werden. Es enthält einen Bericht der Anweisungen, die Mose gegeben wurden, um sie den Kindern Israel zu geben. In diesem Buch wird das Gesetz wiederholt. Da kommen wir gleich noch zu dem Sinn dieses Buches. Aber interessant ist, wie sie hier sagt, dass es von denen, die heute auf der Erde leben, zu ihrer Zeit, also jetzt in den letzten Zügen der Weltgeschichte, soll es sorgfältig studiert werden. Wer sich also intensiv mit dem Buch 5. Mose beschäftigt, der verschwendet nicht seine Zeit, sondern tut etwas, was er wirklich dringend tun sollte. Und genau aus diesem Grund wollen wir uns dem Buch 5. Mose zuwenden. Wir glauben, dass es wieder entdeckt werden muss und dass es, wenn es entdeckt wird, zur echter Herzensbuße führt, dass wir unsere Herzen zerreißen werden und nicht unsere Kleider, dass es zu einer echten Erweckung und wirklichen Reformation im Volk Gottes führen wird, dass alte Wahrheiten wieder entdeckt werden, die vielleicht seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten verloren gegangen sind. Wir glauben, dass dieses Buch uns helfen kann in den Anfechtungen, in den Versuchungen, im Kampf gegen Satan und Sünde, so wie Jesus Überwinder zu sein, dass wir durch dieses Buch 5. Mose die Gerechtigkeit aus dem Glauben, um die es letztendlich immer geht, ganz besonders gut verstehen können und dass hier einige der wichtigsten Aussagen der ganzen Bibel zusammengefasst und erklärt werden, so wie Jesus es selbst sagt. Und deswegen wollen wir mehr uns mit dem Buch 5. Mose beschäftigen und deswegen wollen wir es sorgfältig studieren. Nun, was ist eigentlich der Titel dieses Buches? Das Buch heißt im Original natürlich nicht 5. Mose, sondern hebräisch Eleha Devarim. Das bedeutet nichts weiter als diese Worte und heißt deswegen so, weil im Hebräischen genau das die ersten beiden Worte sind, mit denen das Buch beginnt. Also der Titel ist nichts weiter als die ersten Anfangsbuchstaben des Textes. Diese Worte, das ist bei den 5 Büchern Mose generell der Fall, da werden immer die ersten Worte genommen, um als Titel dann für das Buch genommen zu werden. Etwas aussagekräftiger ist da schon dann der Titel, den man im Lateinischen diesem Buch gegeben hat, nämlich Deuteronomium. Und das heißt Deutero, das zweite oder eigentlich das wiederholte, das zweite Gesetz, wobei wie gesagt es nicht darum geht, dass es ein neues Gesetz ist, sondern dass das Gesetz zum zweiten Mal gegeben wird. Und das spielt darauf an, dass hier in diesem Buch unter anderem die 10 Gebote noch einmal wiederholt werden in 5. Mose 5. Und dazu werden wir dann noch kommen. Es stellt sich die Frage, was ist also so besonders an einem Buch, das von seiner ganzen Grundidee her eigentlich nur Wiederholungen bietet? Andere Bibelbücher präsentieren ja dann neue Gedanken, die vorher nie so formuliert worden waren, aber 5. Mose präsentiert eigentlich kaum etwas Neues, sondern vor allem wiederholt es Dinge. Warum sollte jetzt ein Buch, das vor allem Altbekanntes noch einmal sagt, so besonders bedeutsam sein im Vergleich zu anderen Büchern, wo vielleicht auch neue, bisher unerhörte Ideen formuliert werden? Das Ganze hat mit einer grundlegenden Idee zu tun, die wir selten wirklich durchdenken, die aber ganz entscheidend ist für unser Glaubensleben. Schauen wir uns einige Bibeltexte an. In Judas 5a zum Beispiel heißt es, ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr dies ja schon wisst. Die Bibel, und hier in dem Fall der Judas, haben die Angewohnheit, die biblischen Schreiber, immer wieder Dinge zu wiederholen. Man stellt sich die Frage, warum ist das so? Liegt das einfach nur an der Vergesslichkeit der Menschen, von der wir selbst persönlich einiges vermutlich wissen? Es zeigt sich, dass es einen tieferen Grund gibt. Schauen wir mal in den 1. Korinther und dort Kapitel 15 und dort Vers 1 und 2. Diesmal haben wir Paulus, der sagt, ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, und jetzt kommt's, dass ich euch verkündigt habe, dass ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Also Paulus wiederholt hier das Evangelium nicht, weil die Korinther es vergessen hätten, was man vielleicht noch hätte vermuten können beim Judas, sondern er wiederholt das Evangelium, obwohl die Korinther es gut kennen, verstanden haben und fest darin stehen. Sie sind nicht wankelmütig, sie sind nicht vom Glauben abgefallen, sie haben nicht besonders viele Fragen. Sie kennen das Evangelium, sie glauben das Evangelium, sie leben das Evangelium und trotzdem wiederholt Paulus es erneut. Man kann sich die Frage stellen, ja, warum machst du das, Paulus? Warum bringst du nicht noch neue Wahrheiten, die in keinem deiner Briefe bisher angesprochen worden sind? Es muss einen Grund geben. Und der wird schon deutlich, wenn wir uns 2. Petrus anschauen, Kapitel 1, Vers 12 und 13. Dort heißt es, darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern. Also nicht nur Judas, nicht nur Paulus, sondern auch Petrus kennt dieses Prinzip. Man hat den Eindruck, dass das Allgemeine bei den neutestamentlichen Schreibern immer wieder vorkommt. Obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid, so wie Paulus auch, sagt Petrus, ihr kennt die Wahrheit, ihr müsst nicht daran erinnert werden, aber trotzdem will ich euch erinnern, warum. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere. Die Erinnerung ist nicht deswegen da, oder Petrus erinnert nicht die Gläubigen, weil sie etwas vergessen hätten, sondern weil sie, obwohl sie die Wahrheit kennen, schläfrig geworden sind, lau geworden sind, weil sie in ihrem persönlichen Glaubensleben die Dinge vielleicht nicht mehr umsetzen, die sie intellektuell immer noch wissen. Die Erinnerung, die Wiederholung der bekannten Wahrheiten bringt also nichts Neues, aber sie bringt eine Erweckung. Das ist sehr interessant. Es bedeutet nämlich, dass Erweckung und Reformation nicht unbedingt durch neues Licht und durch erstaunliche, nie gehörte Wahrheiten entsteht, sondern eigentlich durch das beständige Wiederholen des Altbekannten, dessen, was man eigentlich auch wirklich glaubt, und sich auf das Fokussieren, auf das, was wirklich wahr und bekannt ist. Und Paulus wusste das, wenn er in Philipper 3, Vers 1 sagt, im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Man könnte ja denken, dass man irgendwann denkt, na, jetzt habe ich genug, aber Paulus sagt, ich wiederhole das immer wieder gerne. Warum? Euch aber macht es gewiss. Das Prinzip, das wir also lernen, ist hier Wiederholung in der Bibel, die hier so oft vorkommt. Man fragt sich, warum schreiben Matthäus, Markus und Lukas dieselben Geschichten, wo doch Johannes am Ende seines Evangeliums sagt, es gibt so viel zu berichten, die Welt könnte die Bücher nicht fassen, und trotzdem wiederholen Markus, Lukas und Matthäus die Geschichten voneinander. Warum werden in Königen und Chroniken und auch in Samuel immer wieder dieselben Geschichten wiederholt, wenn man doch noch vielleicht andere Dinge hätte berichten können? Warum werden in den Psalmen bestimmte Gedanken immer und immer wiederholt? Der Grund ist immer derselbe. Nicht einfach nur, was natürlich auch zutrifft, dass Menschen vergesslich sind und wieder daran erinnert werden müssen, sondern durch das beständige Wiederholen bekannter Wahrheiten diese Ideen sich eingraben, diese Ideen gefestigt werden und wir diese Dinge dann nicht nur glauben, sondern dass wir darin gefestigt werden und sicher werden, dass wir im Glauben dann feststehen, dass wir Erweckung und Reformation erleben. Das ist die ganze Idee hinter dem Buch 5. Mose, ein Buch, in dem nicht nur einzelne Geschichten, sondern eigentlich der gesamte Inhalt des Buches größtenteils Wiederholung von dem ist, was sich vorher in den Büchern Mose, vor allem in Büchern 2, 3 und 4 findet. Nun, kurz ein Wort zum Autor. In den meisten deutschen Bibeln wird das Buch ja auch 5. Mose genannt, was schon darauf hindeutet, dass Mose der Verfasser dieses Buches ist, genauso wie der anderen 4 Bücher Mose und auch interessanterweise des Buches Hiob. Dass Mose der Autor ist, wird im Neuen Testament immer wieder bestätigt. Wir finden zum Beispiel in Johannes 11, Vers 7, denn das Gesetz, Verzeihung, Johannes 1, Vers 17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Jesus selbst betont dasselbe, wenn er in Johannes 7, Vers 19 sagt, hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Also Jesus selbst ist davon ausgegangen, dass die Gesetze, die wir unter anderem in 5. Mose finden, von Mose gegeben worden sind, und doch tut keiner von euch das Gesetz. Warum sucht ihr mich zu töten? Oder hier in Apostelgeschichte 3, Vers 22, da haben wir Petrus und der Inspiration des Heiligen Geistes, sagt er, denn Mose hat zu den Vätern gesagt, und jetzt kommt ein Zitat, wieder aus 5. Mose, in dem Fall aus 5. Mose 18, auch ein ganz besonderes Kapitel. Einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern, auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er euch zu euch reden wird. Höre Israel. So viel wollen wir hier schon mal andeuten, aber wir werden das noch ausführlich studieren. Also verschiedene Schreiber und Persönlichkeiten des Neuen Testamentes, also Jesus, Johannes, Petrus, sie alle unter Inspiration des Heiligen Geistes bestätigen, dieses Buch ist von Mose verfasst worden. Und das gilt auch speziell für das Buch 5. Mose, wie wir gerade schon gesehen haben. Hier noch ein weiteres Beispiel, zum Beispiel in Matthäus 19 und dort Vers 7 und 8. Da sprachen sie zu ihm, warum hat denn Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben und sie so zu entlassen? Und das bezieht sich auf eine Passage in 5. Mose, wo es um das Thema Scheidung geht. Er aber sprach zu ihnen, Mose hat euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen von Anfang an, aber ist es nicht so gewesen. Also sowohl die Schriftgelehrten als auch Jesus, beide bestätigen, dass diese entsprechende Passage von Mose verfasst worden ist. Und entsprechend wollen wir genau das auch im Glauben so annehmen. Interessanterweise sagt auch Ellen White etwas noch dazu. In Patriarchen und Propheten finden wir eine Beschreibung von Mose, die sehr eindrucksvoll ist. Mose war fähig, unter den Großen der Erde den Vorrang einzunehmen, um an den Höfen der herrlichsten Königreiche zu scheinen und das Zepter ihrer Macht zu führen. Seine intellektuelle Größe unterscheidet ihn von den größten Männern aller Zeitalter. Den Satz muss man erstmal richtig durchdenken. Als Historiker, Poet, Philosoph, Armeegeneral und Gesetzgeber ist er einzigartig. Was sie damit sagt ist, Mose steht noch etwas höher als Homer und Cicero und Napoleon und all die großen Leute der Antike vielleicht, die man so vor Augen hat als besondere Philosophen, Sokrates, Plato, Poeten, Historiker, Tacitus, wen auch immer. Was sie damit sagt, ist, wenn wir uns mit 5. Mose beschäftigen, beschäftigen wir uns nicht nur einfach mit einem Bibelbuch, wir beschäftigen uns mit dem Produkt eines der gigantischen Intellekte, die es überhaupt auf Erden gegeben hat. Wir beschäftigen uns mit höchster Literatur, die, und das ist das Besondere am Wort Gottes, trotzdem von jedem verstanden werden kann, weil es eben nicht um Intellekt allein geht, sondern um das Wirken des Heiligen Geistes. Wer also 5. Mose studiert, der ist wirklich in allerbester Gesellschaft. Es ist ein Meisterwerk. Und wir werden im Laufe der Wochen und der Monate dieses Studiums sehen, warum. Vielleicht ist es angebracht, einen kurzen Überblick zu geben, was den Zeitrahmen angeht von 5. Mose oder wann es einzuordnen ist in die Geschichte Israels. Wir sind ja beim Buch 5. Mose innerhalb dieser Erzählung des Auszugs aus Ägypten. Das Volk war jahrhundertelang in Ägypten gewesen und dann war Mose beauftragt worden, am brennenden Dornbusch nach Ägypten zu gehen, das Volk im Namen Gottes herauszuführen. Gott befreit sein Volk durch 10 Plagen und dann dieses Passa, wo das Blut des jungen Lammes an die Türpfosten gestrichen wird, als Symbol für die Freiheit, die durch das Blut des Erlösers kommt. Und dann wird das Volk durch das Rote Meer geführt. Und wir sehen das auf der Zeitleiste, dass im ersten Jahr des Auszugs folgende Ereignisse vor allem vermerkt sind mit Daten in der Bibel. Am 10. des ersten Monats wird das Lamm genommen, also der erste Monat, dieser Monat Abib oder später auch Nisan genannt, der war ungefähr so in der Zeit unseres Frühjahrs. Und Gott hatte dann zu einem bestimmten Zeitpunkt gesagt, ab jetzt beginnt euer neues Jahr und dann 10 Tage später sollte das Lamm genommen werden. Am 14. Ganz berühmt dann der Auszug aus Ägypten, was dann zum Passafest führte, das immer am 14.01. jeden Jahres gefeiert werden soll. Und das, wie wir gesehen haben, erst unter Josia wieder richtig gefeiert worden ist, so wie es eigentlich gedacht war, weil man das Buch 5. Mose gefunden hat. Und dann 7 Tage lang schnelle Flucht, was sich auch in der Feier der ungesäuerten Brote dann niedergeschlagen hat. Dann wird das Rote Meer durchzogen, da gibt es kein genaues Datum. Am 14.02. kommt in der Wüste Sin an, dort kommt dann auch das Manna vom Himmel. Und irgendwann im 3. Monat, ohne genaues Tagesdatum, kommt man an den Sinai, da gibt es dann das Gesetz Gottes, dort wird der Bund geschlossen. Dort wird das Heiligtum gegeben, das nimmt viele Monate in Anspruch und geht dann in das zweite Jahr über. Am 1.1. des zweiten Jahres, also fast ein Dreivierteljahr oder ungefähr ein Dreivierteljahr nach der Ankunft am Sinai, wird das Heiligtum dann endlich errichtet. Da gab es ja noch dann die Geschichte mit dem goldenen Kalb, was da für eine Unterbrechung gesorgt hat. Und dann wird das Buch 3. Mose geben. All das, was wir vorgesehen haben, ist Bestandteil von 2. Mose. 3. Mose enthält im Wesentlichen Opfergesetze und verschiedene Anordnungen über die Heiligkeit, über den Lebensstil auch. Nur ganz, ganz wenig eigentliche Begebenheiten. Und dann am 1.2. haben wir die erste Volkszählung, die dann schon in 4. Mose berichtet wird, von der dann der Name sich ableitet, Numeri, also die Zählung des Volkes. Und dann am 20.02. marschiert das Volk vom Sinai ab. Das heißt, man hat ein knappes Jahr am Sinai verbracht und dann, ohne dass uns Daten gegeben werden, kommt man an die Grenze. Es gibt die Rebellion von Kadesh Barnea, dazu später noch mehr. Und dann 38 Jahre Wüstenwanderung und dann im 40. Jahr, im ersten Monat stirbt Miriam. Es ist die Zeit, wo Mose seine Sünde begeht mit Aaron, als sie auf den Stein zweimal schlagen, obwohl Gott ihnen gesagt hatte, nur zum Stein zu sprechen. Dann ungefähr 4 Monate später stirbt Aaron. Es gibt dann den Zug um Edom herum, weil die Edomiter den Durchmarsch durch ihr Land verweigern. Es geht dann Richtung Ostjordanland. Und am 1.11. dieses 40. Jahres beginnt diese Predigtserie 5. Mose. Warum Predigtserie? Es handelt sich eigentlich um eine Aneinanderreihung von mehreren Reden, mehreren Predigten, die Mose dem Volk sozusagen an der Grenze des Landes Kanaan gegeben hat. Es war wie sein Vermächtnis. Dieses Buch ist nicht einfach nur Wiederholung, es ist eine Zusammenfassung der entscheidendsten Ideen, die dieser große Führer des Volkes Gottes, Mose, ein Prophet, wie kein zweiter eigentlich gewesen ist im Alten Testament, eine Zusammenfassung der Dinge, die für diesen Propheten besonders wichtig gewesen sind, wo der Heilige Geist ihn dazu geleitet hat, das aufschreiben zu lassen. Und diese Predigtserie, die nennen wir dann, oder dieses Buch dann, 5. Mose. Und Ellen White beschreibt diese Situation sehr eindrücklich in ihrem Buch Patriarchen und Propheten. Dort heißt es, Mose stand vor dem Volk, um seine letzten Warnungen und Mahnungen zu wiederholen. Sein Angesicht war mit einem heiligen Licht erleuchtet. Sein Haar war weiß wegen seines Alters, aber sein Körper war aufrecht. Sein Antlitz strahlte die unverminderte Kraft der Gesundheit aus und sein Auge war klar und nicht ermattet. Es war ein wichtiger Anlass und mit tiefer Emotion stellte er die Liebe und Gnade ihres allmächtigen Beschützers dar. Also beim Lesen von 5. Mose muss man sich das ein bisschen vor Augen halten. Das ist nicht einfach eine trockene Gesetzessammlung, sondern vielmehr eine Predigt dieses Mannes, der weiß, dass er bald sterben muss, der 40 Jahre lang das Volk Gottes geführt hatte, der die unglaublichsten Wunder gesehen hatte, der mit Gott von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat und der jetzt im Angesicht seines baldigen Todes diese Hunderttausende, diese Millionen Menschen darauf einschwören möchte, Gott treu zu sein und Gott zu lieben. Und so stellt er mit tiefer Emotion in dieser Predigtreihe, in verschiedenen Reden und Ansprachen Gottes Charakter dar. Und das, glaube ich, ist eine Anfangserkenntnis, um sich mit 5. Mose zu beschäftigen. Hier wird eine Summe gezogen, hier wird etwas zusammengefasst und hier wird etwas einer Generation mitgegeben, die noch eine große Aufgabe vor sich hat, nämlich in das Land Kanaan hineinzukommen. Und allein das zeigt schon wieder diese enorme Bedeutung dieses Buches, auch für uns, die wir glauben, in das himmlische Kanaan bald eingehen zu wollen. Ein Grund, warum es auch nötig war, viele Dinge zu wiederholen, ist ganz einfach der. Manch einer von denen, die dort jetzt in dieser Predigtserie standen und Mose hörten, hatten viele der Ereignisse, die er wiederholte, entweder gar nicht mitbekommen, weil sie noch nicht geboren worden waren oder weil sie zu jung waren. Wir lesen hier von Ellen White, viele von ihnen waren kleine Kinder gewesen, als das Gesetz gegeben worden war und sie hatten keine Erinnerung an die Erhabenheit des Ereignisses. Andere waren in der Wüste geboren. Nun, das Interessante ist, dass diese ganze Geschichte mitsamt diesem Buch 5. Mose für uns mehr ist als nur eine Geschichte, wo man eine Moral draus ziehen kann. Der Paulus macht uns darauf aufmerksam, dass insbesondere die Geschichte vom Auszug des Volkes Israel und der Einnahme Kanaans ein sogenannter Typus ist, ein Beispiel, das sozusagen im Prinzip sich in unserer Zeit wiederholen möchte. Wir lesen in 1. Korinther und dort Kapitel 10, Vers 11. Alle diese Dinge, und er spricht vorher von verschiedenen Ereignissen auf der Wüstenwanderung, alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder. Hier steht das Wort für Typus. Und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Also Paulus sagt, die Reise des Volkes Israel durch die Wüste aus dem Land Ägypten in das gelobte Land hinein ist ein Typus, ein Gleichnis im Kleinen sozusagen, für die Reise des Volkes Gottes bis hin zur Endzeit. Und dann ist es nicht schwer vorstellbar, dass gerade das Buch, das am Ende der Reise liegt, das kurz vor der Einnahme Kanaans das Volk noch einmal daran erinnert, was Gott getan hat, und das Volk einschwört auf die Nachfolge Gottes und dass man Gott von ganzem Herzen lieben soll, dass dieses Buch eine besondere Bedeutung hat, auch für alle, die ganz am Ende, kurz vor der Wiederkunft, in der letzten Zeit leben und auch erinnert werden müssen an das, was Gott schon alles getan hat und was er noch tun kann, damit sie bei ihm bleiben. Und so finden wir tatsächlich den Ratschlag auch dann hier in diesem Zitat: Wir müssen nun ein Werk tun, das schon vor langer Zeit hätte getan werden sollen. Wir müssen tun, was der Herr dem Mose zu tun auftrug. Mose wurde gebeten, ihnen all das zu wiederholen, was Gott an ihnen während ihrer Reise durch die Wüste getan hat. Also hier gibt es ein ganz praktisches Prinzip. So wie die Israeliten nur erfolgreich sein konnten, wenn sie sich daran erinnern würden, was Gott in der Vergangenheit getan hat, so glauben auch wir, dass wir nur das Land Kanaan erreichen werden, das himmlische Kanaan, dass wir nur siegreich sein können in dieser letzten Zeit, wenn wir uns daran erinnern, wie Gott auch diese Bewegung, diese Adventbewegung, von der wir hier predigen, dass diese Adventbewegung von ihm geführt worden ist, wenn wir uns daran erinnern, was er alles schon getan hat. Im Grunde genommen sind wir aufgefordert, so wie Mose, die Geschichte des Volkes zu studieren, auch wir die Geschichte unserer Pioniere zu studieren, der Adventbewegung. Und wer sich damit noch nie beschäftigt hat, der sei auf eine interessante Serie hingewiesen, hier auf Johlen Media, die heißt Die Zeit des Endes, wo in 65 Folgen die ganzen Anfänge der Adventbewegung beschrieben werden. Und im Zuge dessen sagt sich hier weiter, der Bericht der Erfahrungen, durch die Gottes Volk in der früheren Phase dieses Werkes ging, muss erneut veröffentlicht werden. Viele von denen, die seitdem zur Wahrheit gekommen sind, wissen nicht, wie der Herr gewirkt hat. Die Erfahrung von William Miller und seinen Mitstreitern, von Joseph Bates und anderen Pionieren der Adventbotschaft, muss den Leuten nahegebracht werden. Also hier noch einmal, die Zeit des Endes als Serie erfüllt genau diesen Zweck, ist genau dafür aufgenommen worden, und da laden wir euch, liebe Zuhörer, ganz herzlich ein, euch auch da hinein zu vertiefen. Es geht also darum, diese Grundidee zu verstehen. Wir haben nichts zu befürchten für die Zukunft, es sei denn, wir vergessen, wie Gott uns in der Vergangenheit geführt hat. Und das gilt für Israel, das gilt für die Adventgemeinde, das gilt für die Christenheit im Ganzen, das gilt auch für unser persönliches Leben. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, was Gott in der Vergangenheit für uns getan hat, uns das vor Augen führen, weil ansonsten haben wir zwar Dinge mit Gott erlebt, werden am Ende aber doch vielleicht von ihm abfallen. Es geht also nicht darum, Neues zu entdecken, es geht vor allem erstmal darum, bei dem zu bleiben, was Gott schon alles für uns getan hat. Und dabei wird er natürlich uns immer wieder auch neue Perspektiven seiner Gnade und Liebe offenbaren. Das ist natürlich selbstverständlich. Wollen wir also kurz noch uns ein bisschen in die ersten Verse von 5. Mose hinein vertiefen. Und ich lade dich ein, dass, wenn du eine Bibel hast, sie auch mit zur Hand zu nehmen. Wir werden die eigentlichen Texte in 5. Mose hier nicht in den Folien haben, sondern immer mitlesen sozusagen und dann schauen, was wir dazu sagen können. Mose steht also vor dem Volk und er predigt dieses Volk und diese Botschaft. Und die ersten Verse in 5. Mose geben uns so eine Einleitung über die Wichtigkeit dieses Themas. Wir lesen 5. Mose 1 und dort Vers 1. Dies sind die Worte, die Mose zu ganz Israel redete, auf der anderen Seite des Jordan, in der Wüste, in der Arava, gegenüber von Suf, zwischen Paran und Tophel, Laban, Hazeroth und die Sahab. Mit anderen Worten, auch wenn nicht alle diese Orte präzise auf einer Karte heute wiedergefunden werden können, das Volk war an der Grenze zum gelobten Land. Sie waren, wie es hier heißt, in der Arava. Das ist die Senke des Jordan. Sie waren in der Nähe des Jordan. Sie standen am Grenzfluss. Sie waren kurz davor, in das Land der Verheißung hineinzugehen. Dieses Buch ist für ein Volk geschrieben, das kurz vor der Erfüllung seiner lang gehegten Träume steht. Ein Volk, das am Jordan steht. Und wenn wir glauben, dass auch wir geistlich vor dem Jordan stehen, wenn auch wir glauben, dass Jesus bald wiederkommen kann, dann sind wir aufgefordert, dieses Buch ernst zu nehmen. Vers 2. 11 Tagereisen sind es vom Horeb auf dem Weg zum Bergland Seir bis Kadesh-Barnea. Und das ist tatsächlich 11 Tage waren vom Horeb. Der Horeb ist ja nichts weiter als der Berg Sinai. Das wird deutlich in Patriarchen und Propheten. Die Distanz zwischen Sinai und Kadesh an der Grenze Kanaans betrug lediglich 11 Tagereisen. also vom Sinai oder Horeb, wie auch manchmal genannt wird, bis nach Kadesh Barnea, wo schon eine Grenze zu Kanaan bestanden hatte, waren es 11 Tagesreisen und genauso lange hat es auch gedauert, die Reise. Wir lesen hier, 11 Tage nachdem sie den Berg Horeb verlassen hatten, lagerten die Hebräer in Kadesh, in der Wüste Paran, nicht weit von der Grenze zum verheißenen Land. Doch an der Stelle beginnt das Buch 5. Mose mit einem Skandal. Mit einem gigantischen Ausrufezeichen, das man nur zwischen den Zeilen lesen kann. Es heißt nämlich im nächsten Vers, und es geschah im 40. Jahr. Wir hatten ja schon gesehen, dass das Volk im ersten und zweiten Jahr seines Auszugs am Sinai gewesen ist, für ein knappes Jahr. Und dass es dann Anfang des zweiten Jahres wieder losgezogen ist, um genau zu sein, am 20.02. 11 Tage später war es bereits an der Grenze zum Land Kanaan gewesen. Und dann sagt der nächste Vers, und das ist ein Skandal, im 40. Jahr ist Mose mit dem Volk noch immer in der Wüste. Zwar jetzt wieder an der Grenze, aber sie sind immer noch in der Wüste. Und die offensichtliche Schlussfolgerung muss sein, hier ist etwas schiefgegangen. Es geschah im 40. Jahr, im 11. Monat, am 1. Monat, dass Mose zu den Kindern Israels redete, und zwar alles so, wie es ihm der Herr für sie geboten hatte. Warum sind sie noch immer in der Wüste? Wenn der Weg 11 Tagesreisen weit ist und man braucht 14, dann sagt man, naja, war etwas langsamer. Wenn man 40 Tage braucht, dann kann man sagen, wir haben uns verlaufen. Aber wenn man 40 Jahre oder fast 40 Jahre für etwas braucht, was 11 Tage hätte benötigt, dann steht ein gigantisches Fragezeichen im Raum. Und genau um dieses Fragezeichen geht es in 5. Mose. Warum sind wir noch immer da? Warum sind wir noch immer in der Wüste? Warum sind wir immer noch außerhalb von Kanaan, wenn schon im zweiten Jahr man in Kanaan hätte sein können, wenn es noch nur 11 Tage vom Sinai gewesen wären und jetzt fast 40 Jahre vergangen sind? Noch einmal ein Blick auf die Zeitleiste, wie wir gesagt haben. Im zweiten Jahr, im dritten Monat, war man angekommen in Kadesh Barnea. Man war an der Grenze, man hätte noch vor der Hälfte des Jahres hineingehen können. Aber das Buch 5. Mose wird noch in der Wüste, noch außerhalb des Landes Kanaan, im Jahr 40 gegeben. Hier gibt es, auch wenn das Wort nicht dasteht, aber zwischen den Zeilen ist es unübersehbar, hier gibt es eine gigantische Verzögerung. Hier ist etwas völlig schiefgegangen und die Frage, warum? Und könnte es sein, dass uns das etwas persönlich für uns zu sagen hat? Nun, könnte es sein, dass dieselbe Erfahrung, die das Volk Israel gemacht hat, letztlich auch dem Adventvolk widerfahren ist? Dass wenn Mose zurückblickt auf die Anfänge des Auszugs aus Ägypten, nicht einfach nur um Geschichtsunterricht mitzuteilen, sondern eigentlich zu zeigen, schon die erste Generation hätte hineingehen können ins Land Kanaan und wir sind noch immer hier. Dass wenn wir zurückschauen in unsere Adventbewegung, wir denselben Schluss ziehen können, dass schon unsere Pioniere hätten hineingehen können. Und das ist nicht nur eine Spekulation, das ist nicht nur eine Idee, die man vielleicht ableiten könnte, sondern es gibt inspirierte Aussagen, die genau diese Idee bestätigen. Zum Beispiel hier. Hätten Adventisten nach der großen Enttäuschung von 1844 ihren Glauben festgehalten und wären sie vereint den sich öffnenden Vorsehungen Gottes gefolgt? Hätte sie die dritte Engelsbotschaft empfangen und sie in der Kraft des Heiligen Geistes der Welt verkündigt, dann hätten sie die Erlösung Gottes gesehen und Christus wäre lange zuvor gekommen. Konjunktiv. Leider. Er hätte kommen können. Anderes Zitat. Es war nicht der Wille Gottes, dass das Kommen Christi so verzögert werden sollte. Heute gibt es viele Menschen, die mit dieser Idee vielleicht völlig gar nichts anfangen können. Verzögerung der Wiederkunft Jesu. Aber das ist, was sie sagt und das ist, was die Bibel uns zeigt. Es war nicht der Wille Gottes, dass das Kommen Christi so verzögert werden sollte. Gott hatte nicht geplant, dass sein Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste wandern sollte. Nun, hat Gott es gewusst, dass es passieren wird? Und das ist jetzt sehr, sehr entscheidend, weil an diesem Punkt viele Menschen konfus sind. Sie kriegen Panik, wenn man sagt, Gott hat das nicht geplant und haben dann das Gefühl, man könnte Gott überraschen durch Verzögerung oder Beschleunigung. Nein, man kann Gott nicht überraschen, er weiß alles. Gott war nicht vom Sündenfall überrascht, er war nicht von dem Verrat durch Judas überrascht. Man kann Gott nicht überraschen, er weiß alles und trotzdem ist nicht alles sein Plan. Der Sündenfall war nicht sein Plan. Und dass Judas Jesus verriet, war nicht Gottes Plan. Gott wusste es, aber er hätte einen besseren Plan gehabt. Und so war es nicht Gottes Plan, dass die Wüstenwanderung 40 Jahre dauern sollte, aber er wusste es, noch bevor der erste Israelit auch nur einen Schritt aus dem Land Ägypten hinausgemacht hat. Gott wusste es. Er wusste, dass in Kadesh-Barnea es eine Rebellion geben würde, aber trotzdem war es Gottes Plan, dass das Volk eigentlich schon in Kadesh-Barnea im zweiten Jahr hätte durchgehen können. Und so wusste Gott, dass Jesus nicht kurz nach 1844 kommen würde, aber er hätte es gern geplant. Es wäre eigentlich möglich gewesen. Und von Gottes Seite wäre das auch kein Problem gewesen, wenn das Volk bereit gewesen wäre. Das ist der entscheidende Punkt. Ellen White macht das an einer Stelle sehr deutlich, so dass man es wirklich nicht missverstehen kann. Sie sagt, ich weiß, das schreibt sie 1903 im Kontext der Generalkonferenz, ich weiß, dass wir heute im himmlischen Kanaan wären, am 3. März 1903. Wenn das Volk Gottes eine lebendige Verbindung zu ihm bewahrt hätte, wenn es seinem Wort gehorcht hätte. Und schauen wir hier eine interessante Beobachtung, die uns zum Buch 5. Mose wieder führen wird. Nämlich, es geht nicht darum, dass es noch bestimmte Wahrheiten gibt, die man nicht entdeckt hat, die man noch finden muss. Und was immer wieder leider vorkommt, dass Leute denken, sie müssen neues Licht bringen, damit endlich wir nach Kanaan gehen können. Nein, 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 nein. Das Problem war, die Verbindung ist nicht bewahrt worden. Genau darum geht es ja in 5. Mose. Das Buch 5. Mose versucht dem Volk Israel zu erklären, warum hat etwas, was 11 Tage gedauert hätte, dann doch fast noch 40 Jahre gedauert. Warum diese lange Verzögerung und wie kann sie jetzt überwunden werden? Wie kann man jetzt die Fehler der Vergangenheit nicht mehr wiederholen, sondern besser machen? Und genau darum geht es auch, wenn wir dieses Buch auf unsere Zeit und unseren Glauben übertragen. Warum sind wir noch hier und wie können wir die Fehler vermeiden, die Generationen vor uns gemacht haben? Vers 4. Nachdem er Sihon, den König der Amoriter, der in Hesbon wohnte, geschlagen hatte, dazu Og, den König von Baschan, der in Asteroth und in Edrei wohnte, dazu werden wir heute nicht viel sagen, sondern dann in den nächsten Folgen wird das ausführlich dann noch erklärt werden. Das kommt dann in den Kapiteln 2 und 3 ganz ausführlich beschrieben. Und Vers 5. Damit wollen wir heute enden. Auf der anderen Seite des Jordan, im Land Moab, fing Mose an, dieses Gesetz auszulegen und er sprach. Dieses Wort auslegen ist sehr interessant im Hebräischen. Wenn man sich das genauer anschaut, dann finden wir hier das Wort be'er und das bedeutet wörtlich auslegen. Aber es hat auch, es kann auch bedeuten verdeutlichen, klar machen. Also hier geht es also darum, etwas, das man im Grunde genommen intellektuell schon mal gehört hat, das man schon mal verstanden hat, dass man es jetzt richtig begreift, dass es einem klar wird, dass man die volle Bedeutung erfasst. Und interessant ist, dass es von der Wurzel her wörtlich verwandt ist mit der Idee von eingraben oder eingravieren. Das ist schon deswegen interessant, weil uns das ein bisschen vielleicht auch assoziativ erinnert an die Idee von Siegel und Versiegelung. Wir haben ja auch die eine oder andere Aufnahme hier auf Joel Meder, die von dem Siegel Gottes spricht und erklärt, wie sehr die Idee von der Versiegelung eigentlich die Idee von 5. Mose ist, nämlich dass man über alte Wahrheiten nachdenkt und sie vertieft. Und dieses Wort BR kommt nochmal vor im Alten Testament und zwar an dieser interessanten Stelle in Habakuk Kapitel 2 und dort Vers 2. Da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein. Dieses Eingraben BR, was jetzt hier in 5. Mose 1 Vers 5 verwendet wird für das Auslegen. Grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Da geht es um das Wort Gottes, es geht um Visionen, die sollen, wie man hier das so sehen kann, so mit Buchstaben eingraviert werden, eingeritzt werden kann. Und zwar so, dass jemand, der vorbeiläuft, es immer noch klar sehen kann. Mit anderen Worten, man muss nicht sich erst vor den Text stellen und intensiv hineinzoomen, sondern selbst beim Laufen, beim Vorbeischauen, sieht man noch klar und deutlich, worum es geht. Das heißt, Es geht Mose nicht darum, die letzten kleinsten theologischen Details verkünstelt irgendwie so kompliziert wie möglich zu machen, dass nur Gelehrte ihre vermeintliche Freude daran haben, sondern es geht darum, eigentlich Schlüsselwahrheiten so offensichtlich zu machen, so klar zu machen, dass jemand sofort es verstehen kann, der sich auch nur ein bisschen damit beschäftigt. Es geht damit darum, eigentlich die Wahrheiten des Evangeliums auf den Punkt zu bringen. Das ist der Inhalt von 5. Mose und das werden wir in den nächsten Folgen, Kapitel für Kapitel, sehr deutlich sehen. Und was die größte Motivation eigentlich sein kann, um das Buch 5. Mose zu studieren, ist die Wirkung, die es gehabt hat. Wenn man sich die Geschichte Israels anschaut, dann stellt man fest, dass die erste Generation trotz gewaltiger Wunder immer wieder untreu gewesen ist. Sie haben die 10 Plagen gesehen. Sie haben gesehen, wie jede Erstgeburt in Israel gestorben ist. Sie haben gesehen, wie das Wasser sich vorhin geteilt hat. Sie haben die Stimme Gottes gehört. Sie haben Brot vom Himmel regnen sehen. Sie haben Wasser aus dem Felsen sprudeln sehen. Sie haben Wunder über Wunder gesehen und trotzdem, selbst mit der Stimme Gottes, den 10 Geboten vom Sinai, sind sie immer wieder und immer wieder abgefallen. Auch die zweite Generation war zunächst nicht viel besser. Egal, ob wir an die Geschichte mit den Schlangen denken und auch andere Geschichten, immer wieder finden wir Rebellion und Abfall, bis wir im Zuge dieser Wüstenwanderung zu der Zeit kommen, wo Mose diese Predigtserie hält, 5. Mose. Und was wir danach finden, ist unglaublich interessant. Nach 5. Mose kommt das Buch Josua. Und im Buch Josua finden wir das Volk, wie es von Sieg zu Sieg eilt. Mit einer Ausnahme, Achan, wo einer im Volk sündigt. Man hat ja vorher, vor dem Buch 5. Mose, eher den Eindruck, wie bei, wie wir es noch studieren, wenn bei Kadosh Barnea, dass fast das ganze Volk im Abfall ist und ein, zwei wenige treu sind, ja, Josua und Kaleb zum Beispiel. Aber jetzt dreht es sich um. Fast das gesamte Volk ist treu, nur einzelne sind noch untreu. Aus einem untreuen Volk wird ein treues Volk. Aus einem Volk, das immer wieder durch die Wüste zieht, wird ein Volk, das über den Jordan geht und Kanaan einnimmt, von Sieg zu Sieg eilt und erlebt, wie alle Verheißungen Gottes sich erfüllen. So steht es in Josua. Kein Wort Gottes blieb unerfüllt. Alles geschah. Das Buch 5. Mose oder die Predigt 5. Mose, diese Predigtserie, diese Reihe von Themen, die Mose hielt, kurz bevor er starb, hat eine besondere Wirkung. Eine Wirkung, die kein anderes Wunder, selbst das, die Stimme Gottes, in der Form nicht gehabt hat. Sie transformierte ein rebellisches Volk in ein gehorsames Volk. Ein Volk, das im Glauben voranging, egal was die eigenen Emotionen gesagt haben. Ein Volk, das mit Gott in seiner Mitte und Gott an seiner Spitze voranging und siegreich war. Und ist nicht genau das, was wir uns wünschen. Dass nicht Einzelne hier und dort nur den Glauben kennenlernen, sondern dass Gottes Volk erweckt wird, dass Gottes Volk transformiert wird. Dass einem Volk, das immer wieder sich ablenken lässt von der Nachfolge Jesu, ein Volk wird, das gewohnheitsmäßig von Sieg zu Sieg eilt. Sodass das Evangelium nicht nur in unserem engsten Freundeskreis hier und dort mal bekannt gemacht wird, sondern dass das Evangelium durch die ganze Welt gepredigt wird. Alle Nationen zu einem Zeugnis, damit Jesus wiederkommen kann, damit das Licht der Herrlichkeit Gottes die ganze Erde erfüllt. Danach sehne ich mich, du dich auch. Dann gibt es kaum ein besseres Buch, das wir studieren können, damit das nicht nur Theorie, sondern Realität wird, als das Buch 5. Mose. Und damit werden wir dann in der nächsten Folge beginnen und uns Stück für Stück durcharbeiten durch dieses wunderbare Buch mit dem Gebet, dass Gott uns segnen wird, dass er uns führen wird, dass er uns zeigen wird, worauf es wirklich ankommt, was die entscheidenden Dinge sind, die man nicht missverstehen darf und dass wir eine Erweckung Reformation erleben, so wie sie das Volk Gottes unter Josia erlebt hat und dass wir siegreich in das Land Kanaan eingehen können, dass wir vorbereitet sind auf die Wiederkunft Jesu. Ist das nicht auch dein persönlicher Wunsch? Lass uns auch gemeinsam zum Ende beten. Lieber Vater im Himmel, danke für das Buch 5. Mose. Danke, dass du uns jetzt die Gelegenheit gibst, dieses Buch nach und nach besser kennenzulernen und die vielen Schätze zu heben, die es beinhaltet. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du uns Freude und auch Geduld schenkst, dass du uns Beständigkeit gibst, dass wir dranbleiben und dieses Buch wirklich systematisch erforschen und erkennen, wo wir stehen und erkennen, was du tun kannst und dass wir eine Transformation erleben, die wir aus eigener Kraft nie erreichen könnten. Und Herr, wir sehen, dass unsere Geschichte auch als Adventvolk eine echte Parallele ist zu dem, was in Israel passiert ist. Wir wollen erleben, dass das Buch 5. Mose in unserem Leben das tut, was es auch im Leben der Israeliten getan hat. Uns vorzubereiten, über den Jordan zu gehen, vorzubereiten, unser Werk zu vollenden, abzuschließen, damit du kommen kannst in den Wolken des Himmels. Mach uns dazu bereit und erfülle uns mit deinem Heiligen Geist im Namen Jesu. Amen. Nächstes Mal werden wir dann mit dem Vers-zu-Vers-Studium ganz intensiv beginnen, das erste Kapitel dieses wunderbaren Buches anschauen. Bis dahin wünschen wir euch Gottes reichen Segen und viel Freude im Studium seines Wortes. Amen.